Hallo ihr Lieben, heute krank mal aus dem Bett, aber ich habe gerade ein Zeitfenster. Deswegen bitte ich euch mal das Husten und das Schnaufen, das Belastungsausmaß zu ignorieren. Denn mich hat es irgendwie gepackt und ich wollte heute mal mit euch über das Thema Stille als Form des Ausdrucks, als Form der Kommunikation, der wohltuenden Kommunikation, gerade auf dem neurologischen bis zum autistischen Spektrum reden. Und da lese ich gerade das Buch Autistisch kann ich fließen von Stefanie Meerwalter, das mich da gestern auf Seite 138 gecatcht hat mit dem Form Schweigen als Form der Kommunikation. Da ist mir erstmal so bewusst geworden, da ist so eine Schilderung eben von einer nonverbalen Autistin, die da auch ein Video auf YouTube gemacht hat. In My Language könnt ihr mal gerne anschauen von der Amanda Beggs. Fand ich auch ganz spannend, wie verschiedenste Menschen halt mit verschiedensten Seinsvarianten kommunizieren. Ich persönlich habe die Stille immer sehr geliebt. Bei uns war es nur in der Familie früher nie still. Liegt vielleicht auch daran, dass ADHS ganz gut vorhanden war. Aber ich glaube, es liegt eben primär daran, wodurch auch immer, wie man es beschreiben will, mit welcher Diagnose möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Es geht einfach nur darum, dass viele Menschen Ängste und Unsicherheiten doch ganz gern kompensieren durch Sprache. Oder durch eine Gestik und Mimik, die vielleicht defensiv erscheint. Und es ist ja alles eine Form der Kommunikation, sind wir mal ehrlich. Es ist ja weit mehr als Sprache, die Gestik und Mimik. Wenn sich einer, der eigentlich unsicher ist, und es kommt häufig vor, dass man das beobachtet, so unnatürlich stark, dominant vor einem aufbaut, die Gesichtszüge versteinernd, man gefühlt mit einem Blick getötet werden könnte. Also meine Erfahrung, dass dann eigentlich eher viel versucht wird zu verstecken, zu kaschieren, was viel mit Ängsten, Unsicherheiten zu tun hat. Und das ist auch, glaube ich, menschlich. Und in unserer Welt darf man sich's einfach auch nicht wirklich ansehen lassen. Unsicher und ängstlich zu sein. Das ist so der gefühlte Eindruck, weil es einfach Gefühle, und besonders Sensibilität, Emotion einfach noch nicht wirklich akzeptiert ist. Und es bedarf da wohl erst eines kompletten, sagen wir mal, Zusammenbrechens der Menschen in Form von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen, die sich wirklich ganz gut ausbreiten, um wieder zurückzukommen zu diesem Fühlen, zu diesem Menschsein und weg von diesem Maschinensein und Leistung, einfach auch wieder das zeigen zu dürfen. Und das ist auch gesellschaftlich anerkannt, dass man eben Mensch ist und Gefühle hat. Und zurück zur Kommunikation eben. Jetzt weiß ich heutzutage, dass wir eine stets neurodivergente Familie waren. Ich habe mit meinem Vater, den ich sehr geschätzt habe, zu dem ich aber eigentlich zu Lebzeiten, der hat schon auch unter seiner Symptomatik und seinem Nichtwissen, und nicht wissen, wer man ist, seine Bedürfnisse und Grenzen nicht kennen und dem so erzogen werden, wie es halt damals so war, auch gelitten und war sehr frustriert und hat sich so in seinen Krankheiten eingerichtet, was auch vollkommen verständlich war unter den Gegebenheiten. Aber mit dem habe ich am besten immer kommuniziert, indem wir Fernsehen geguckt haben zusammen. Und ja, da kann man wieder sagen, Gott, Fernsehen ist keine Form des Beziehungsaufbaus, des Ausdrucks. Ich möchte jetzt auch nicht für oder gegen Medien sprechen, darum geht es mir jetzt gar nicht. Es geht mehr darum, dass eine Verbindung auf verschiedenste Arten möglich sein kann. Sie muss, wie gesagt, nicht im frontalen Miteinander bestehen. Und für viele Menschen ist dieses frontale Miteinander auch gar nicht angenehm. Und das merke ich auch immer mehr. Also mittlerweile weiß man halt und mittlerweile macht man das auch vielerorts nicht mehr, wo man mit Menschen pädagogisch arbeitet. Leider in der Schule ist so ein Ort, wo ich es mir noch mehr wünschen würde, dass sowas ein bisschen mehr durchkommt. Dieses frontale sich gegenüberstellen, in die Augen schauen müssen, was gefragt werden, eine Antwort geben müssen, das ist eigentlich sehr stressig. Und je tieffühlender und je sensibler und auch je mehr jemand auf dem autistischen Spektrum ist, auf dem neurologischen Spektrum unterwegs, ja, wir liegen ja alle drauf, aber Frage ist nur, wo man da angesiedelt ist mit der Tiefe der Wahrnehmung und der Empfindsamkeit des Nervensystems und der anderen Gehirnphysiologie, mehr oder weniger, dass es dann doch einfach den Unterschied macht, wie man Kommunikation genießt und betreibt und auch überhaupt daran teilhaben kann und überhaupt Verbindungen aufbauen kann zueinander. Und im Autismus-Spektrum ist es immer leichter, wenn man nicht frontal auf jemanden zugeht und wenn man jemand nicht in die Augen schauen muss. Und warum das demjenigen nicht ermöglichen, frage ich mich immer. Ne? Das müsste ja auch in der Schule dann so ankommen und an anderen Orten und vor allen Dingen auch in der Arbeitswelt, dass man sich vielleicht eher seitlich jemand nähert, dass man auch niemand niederstieren muss und das auch kein Zeichen von Stärke ist, ja, jemand da niederzustieren. Also das habe ich eben auch noch so gelernt. Du musst den Leuten in die Augen schauen. Du musst mit ihnen reden. Ja. Also es war immer so, wenn ich als Kind, ich war auch ein relativ scheues, eher ruhiges, verträumtes Kind, wie sich jetzt herausstellt mit ADHS und wahrscheinlich Autismus-Tendenzen. Das ist halt einfach, ja, man hat einfach seine andere Art zu kommunizieren und das war einfach nicht so gewollt und gewünscht. Und hier ist immer, versteck dich doch nicht, jetzt komm mal her, sag mal was, gib mal einen Bussi, drück mal, umarm mal. Das waren diese ganzen Zwänge, die man eben hatte. Und heutzutage ist ja zum Glück so, dass man weiß, Mensch, diese ganzen Muss, die tun ja meinem Kind gar nicht gut und das ist auch nicht kindgerecht und das grenzt ja echt an Gewalt. Das ist Gewalt, sein Kind zu allem zu zwingen. Ne? Wenn er jetzt lieber kommuniziert, indem das Kind, indem er einfach da ist und präsent ist und erstmal schaut und nichts sagt und sich erstmal beobachten will, die Situation, dann ist es genauso eine Form, das Miteinander in Beziehung gehen, als dieses Aufeinander zustürmen, ein Niederstieren und gleich drauf losquatschen, rumbrüllen in einer Lautstärke. Und das ist auch immer gerade das, was so schwierig ist. Also nehmen wir es jetzt mal mit ADHS, ist es für mich auch immer gar nicht so leicht. Und ich habe das halt auch echt gelernt. Also man muss sagen, bei uns gab es keine ruhige Minute, ja. Also weder im ruhig in Form von ohne Sprache, als auch ruhig mal auf dem Hintern sitzen, ne? Und eine Pause machen, sowas. Ja, muss ich immer noch erst lernen, jetzt mit meinen 45 Jahren. Aber ich finde es gerade so spannend, dass ich es mit manchen Menschen, die mir gleichgesinnt waren, stets hingekriegt habe. Da war das normal, einfach in Stille sein zu können, so energetisch verbunden zu sein. Und das ist auch, finde ich, das Essentiellste bei einer Verbindung und bei einer, ja, sozialen Interaktion ist es für mich, das Energetische, die Vibes, dass das irgendwie hin und her schwingt. Das ist ein so sich einschwingen. Und das kann man, wie gesagt, gar nicht. Mit Sprache kann man da einfach viel kaputt machen auch, ja. Vor allen Dingen bei sensiblen Menschen, bei tief fühlenden Menschen, weil es einfach immer eine Form, naja, nicht immer, weil es oft eine Form der Wertung beinhaltet und weil die Menschen es auch so kennen und davor auch schon einen gewissen Respekt und eine gewisse Angst haben. Ja? Und in der Stille findet man gerade aktuell, glaube ich, viel mehr das Miteinander und die Verbindung, wenn man einfach nur still zusammensitzt. Ich bin gerade in der Reha und übe mich darin, einfach nur dieses still zusammensitzen, ohne zu quatschen, wobei ich auch wirklich gern mal über was rede. Ja, ich bin einfach verdammt interessiert an Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kann man jetzt ADHS nennen, muss man aber nicht. Ich mag die Sprache und die Stimme auch. Und meine Aufgabe in meiner Familie war damals, zu regulieren und auszugleichen, genauso wie es meine Aufgabe jetzt auch als Mutter ist. Spannend, dass sich manches einfach so wie ein Faden durchs Leben zieht, sollte einem was sagen. Dass es eben schon immer darum ging, dass ich die Stimme kennenlernen durfte, dass ich viel mit der gearbeitet habe, dass es darum ging. Ich wusste, wenn meine Eltern sehr gestresst sind und mein Überleben quasi nicht sichergestellt war. Als Kind hat man da ja ganz andere Antennen und als Mensch im Autismus-Spektrum hat man dann nochmal sehr viel tiefere Antennen. Es gibt, wie gesagt, die Empathie, die ja Autisten oft abgesprochen wird, aber wissen wir mittlerweile auch, dass es verschiedene Formen der Empathie gibt, nämlich die kognitive Empathie, das ist das, was man sagt nach aktuellem Wissensstand. Ja, auch noch nicht so, weiß nicht, was da kommt, würde ich mal sagen. Aber aktuell würde ich es auch unterschreiben. Kognitive Empathie ist das, was den meisten Autistinnen und Autisten schwerfällt. Was ja vielleicht auch manche gar nicht aufbringen können. Ne? Es kommt wirklich, jeder Autist ist komplett anders. Meiner kann es nicht aufbringen. Der andere kann es zu einem gewissen Grad aufbringen. Aber es ist schon auch so ein Kennzeichen eben aktuell des Autismus-Spektrums, dass man sich nicht so richtig in die Perspektive des anderen hineinfühlen kann, empathisch. Wohingegen man diese affektive Komponente, so verstehe ich das zumindest und ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, weil ich habe es nämlich auch lang gebraucht, bis ich den Unterschied so verstanden habe, weil ich halt auch nur meine Sicht der Dinge kenne, ja, meine Innensicht vor allen Dingen und so theoretische Konzepte fallen mir immer unglaublich schwer, die zu begreifen, ich brauche mal praktische Beispiele. Ich wenn jetzt ein Gegenüber habe, dann fühle ich den, ja, dann fühle ich den, was der fühlt. Also man könnte es natürlich auch sagen, ich interpretiere das da rein, aber es ist so ein, wie sagt man so schön, also da gibt es so einen Begriff Sensing auch. Ich habe mal gelesen, der wurde hier von der Autistin, wie heißt sie, G-O-V or something, jetzt gerade wieder beim Englischen, geprägt, also Sensing bedeutet einfach, man kann sich man kann sich total in jemand hineinversetzen, sodass man so quasi schon mal mit dem, ja, übereingeht, dass man in den Reihen fließt, dass man quasi eine Person wird. So habe ich das immer empfunden. Keine Ahnung, ob ihr damit was anfangen könnt. Ich hoffe mal, dass man einfach, ja, den total das Gefühl hat, fast zu dem zu werden, was der fühlt und selbst mit den eigenen Meinungen, Ideen, Energien gar nicht mehr so richtig spürbar vorhanden zu sein, wo man erstmal wieder zu sich selbst zurückkommen muss. Das ist diese affektive Empathie, die Autistinnen haben und Autisten. Und eben die kognitive dann wieder diesen Perspektivwechsel, dass der vielleicht auch was ganz anderes fühlt und dass der ja seine eigene Geschichte hat und da natürlich seine eigene Sicht der Dinge. Das kann man dann gar nicht so beurteilen, immer, warum das dann so ist und warum der sich da jetzt so verhält. Also es ist manchmal dann doch relativ abstrakt, merke ich zumindest für mich. Und damit sozial umzugehen, ist, also ich würde sagen, ich habe es versucht stets Und es ist aber doch oftmals irgendwie so awkward aufgefallen. Also den Leuten, ich glaube, wenn es mir gut ging, ja, und das ist ja immer das Thema, wenn man wenig Stress hat, wenn das Nervensystem nicht so ausgelastet ist, dann habe ich da kein Thema, also kein großes Thema mit, weil ich halt ein, ja, weil ich da einfach, weiß ich nicht, man könnte es hochfunktional nennen. Ich möchte es aber auch, für mich ist das kein Bewertungswort, das ist einfach ein Wort, dass ich das einfach an der Stelle kann, aber dass es mich sehr viel Kraft kostet. Das ist das, was es für mich bedeutet, nicht mehr und nicht weniger. Und da möchte ich auch keinen Vergleich zu anderen Autisten mit dem Wort herstellen oder zu anderen Diagnosen oder irgendwas oder mich hervorstellen. Es ist für mich einfach so ein, ja, ich kriege manches hin und fall dadurch weniger auf als Autist vielleicht. Aber manchmal bleibt dann halt schon so ein Gefühl von bei den anderen erstmal, irgendwie war das jetzt komisch. Und bei mir bleibt auch so ein Gefühl der Irritiertheit. Und natürlich ist es trotz alledem, muss man sich sehr, sehr, sehr anstrengen. Und es kostet sehr, sehr viel mentale und auch zum Teil körperliche Kraft, Energie, die einem dann wirklich fehlt. Die einen oft zwingt, Pausen zu machen, die oft zwingt, ja, einen Break zu machen, auch zu schauen, dass man seine Gedankengänge wieder einfängt, dass dieses Gedankenkino und diese Gedankenschleifen nicht erst anfangen zu rattern und eins zum anderen kommt und Ängste und Emotionen dadurch getriggert werden. Also das Ganze ist schon ein sehr aufwendiger Prozess manchmal, den man eher mehr oder weniger stoppen kann. Und genauso geht es mir da eben auch. Manchmal verliert man dann die Kontrolle über diesen Prozess. Ja, aber zurück zum Schweigen als Kommunikation. Mein Vater war meines Erachtens auch auf dem Spektrum und mit dem konnte ich trotz seiner Themen, seiner Symptome, seines unauthentischen Lebens, was damals halt ja nicht anders ging, es war die Zeit und auch seine Entscheidung. Und wir haben schon immer so kommuniziert. Wir saßen zusammen vorm Fernseher, haben nichts gesagt und hatten trotzdem irgendwie eine Basis, die tiefer war und intensiver war, als sie jede Kommunikation hätte sein können. Und es war immer so schwer zu greifen und jemanden klar zu machen. Und es ist, hat sich auch leider nicht für mich nutzen lassen, weil ich ja immer weiterhin diesen indoktrinierten, ja, Kommunikationsstil der damals gängigen sozial konforme Kommunikation, wie gesagt, dieses jemand möglichst anstieren, jemandem möglichst den Raum halten, ja, also ihm zugewandt sein, körperlich und ja, auch langsam sprechen. Also ich habe das halt echt gelernt, auch regulierend auf meine Eltern und meinem Umfeld, das zum Teil sehr laut und sehr chaotisch und sehr manchmal destruktiv war. Ja, da musste ich manchmal schon oft mit der Stimme regulierend einwirken. Jetzt bin ich von einem Anruf rausgebracht worden. Aber es ging um, ja, wie gesagt, die starre Kommunikationsvorschriften, die man so in den letzten 100 Jahren geprägt hatte und die, glaube ich, jeder von uns indoktriniert hat. Also es war nie konform, ruhig, schüchtern, sich das Ganze erstmal anzuschauen, sondern immer möglichst vorpreschen und rein da. Und ich habe das schon irgendwann für mich übernommen, wie gesagt, zum Teil um Unsicherheit und wie heißt es, mich auch selbst abzulenken aus dieser Situation der Ängstlichkeit manchmal. Aber andererseits habe ich da auch so einen Teil, es ist bei mir immer so 50-50, merke ich mittlerweile so, je mehr ich meine Bedürfnisse kennenlerne, dass ich schon auch ein Mensch bin, der verdammt, ich benutze dieses Wort heute so oft, sorry, der sehr interessiert ist an anderen Menschen, an anderen Lebensstilen, an anderen Lebensweisen. Warum jemand was macht, war ich schon immer. Vielleicht hat es was mit dem autistischen Sein zu tun. Also so ein bisschen ein Forscher für die Menschlichkeit, aber auch wirklich das reale Interesse an den Menschen und im Austausch. Und ich merke halt eben auch, dass diese soziale Verbindung wirklich gut tut und dass man da drin wachsen kann. Und ja, natürlich tut es nicht mit jedem gut. Und das ist dann wieder so das Ding, was mir oft auf die Füße fällt und was ich eben, wie viele Menschen gerade, wie nicht, um nicht zu sagen, jeder Mensch, glaube ich, lernen darf, wer ist der Mensch, mit dem es mir wirklich gut tut, in Kontakt zu sein, auch im sprachlichen Kontakt. Denn Sprache ist schon, wie gesagt, was sehr leicht ins Wertende geht, was sehr leicht ins Tipp- und Ratschläge-Gebende geht und was als pflegende Mutter auch häufig wie eine, ja, wie eine Watsche im Bayerischen, ein Schlag ins Gesicht gewertet werden kann, weil da einfach viel Unwissen über Neurodivergenz, über Autismus, auch über ADHS, also ADHS mit Autismus oder PDA, das ist ein Autismusprofil aktuell, besteht wenig Wissen und somit wird es einem auch abgesprochen, obwohl man da mittlerweile der Spezialist für ist. Ja, man informiert sich, man macht Kurse, man nimmt an irgendwelchen Veranstaltungen teil zu diversen Themen von Spezialisten. Man liest Bücher, man hat seine eigenen Erfahrungen und trotzdem wird es einem abgesprochen und deswegen sind wir wieder beim Sprechen. Sprache kann halt echt oft wehtun und deswegen glaube ich, gerade wir Autisten mit unserem ja früh anerzogenen oder anerlernten, du bist falsch, du bist nicht richtig, warum kommunizierst du so und das muss doch so und so sein, haben wir halt schon die Diskriminierung eigentlich so ein bisschen mit der, naja, mit der Milchflasche so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen und sind da, glaube ich, viel vorsichtiger, wenn es um Sprache geht und genießen es viel mehr, kann ich zumindest von mir behaupten, mit anderen zu schweigen. Aber das wieder zu lernen, also ist für mich mit ADHS gerade, der ich sehr gern im Redefluss bin, wie gesagt, zur Hälfte, um auch manchmal was zu kompensieren, was zu verstecken, aber zur anderen Hälfte genauso, weil es mich erfüllt, weil es mir Spaß macht. Und da immer den Punkt zu finden, ja, mit wem macht es mir wann und wie Spaß, die Kommunikation sprachlich zu führen. Mit wem ist es vielleicht auch schöner, besser oder gar nicht angebracht, überhaupt zusammen zu sein? Oder mit wem kann ich es einfach genießen, nebeneinander rumzusitzen? Jeder macht seins oder man macht was gemeinsam zusammen. Also es gibt die schönsten Verbindungen, finde ich manchmal, wenn man mit einem Menschen, der einem irgendwie wohlwollend gegenübersteht, von dem man so die energetischen Vibes, ich bin ja ein großer Energetiker, ja. Also für mich ist alles Energie. Ich bin quasi so ein Quantenphysik-Zen-Lehrling, wie ich immer so schön sage. Ich glaube an diesen fernöstlichen Begriff der Energie. Für mich ist alles Energie. Und ich mag das auch am liebsten, wenn jemand so mit mir auf einer energetischen Ebene vibet, schwingt und wir da hin und her schwingen und es einfach so ein schönes Schwingungsmuster, so ein Wohltuendes ergibt. Das ist für mich wie so ein, ja, wie so ein Musikstück eigentlich. Das ist für mich die gute Kommunikation, wo einfach so eine harmonische Vibes in einem Musikstück entstehen. So würde ich es mal umschreiben. So sollte Kommunikation für mich sein. Es ist aber so mega schwer. Kennt ihr das? Sorry, die Klappe manchmal zu halten, weil man es einfach so gewohnt ist und antrainiert wurde. Ich finde es echt immer Wahnsinn. Auch so, wenn man sich selber dann mal beobachtet, was man dann eben für Coping-Strategien hat und wann man dann lieber zu jemand was sagt, als jetzt einfach mal in Ruhe seine Zeit mit sich allein. Kann man ja auch mit sich allein nur genießen. Man muss es ja nicht mitzwingend mit dem anderen genießen. Man kann sich ja auch rein theoretisch abgrenzen und für sich sein. Für mich als, ja, autistischer Mensch ist es trotzdem sehr schwierig für mich zu sein, weil ich das nie so habe. Also ich komme da gar nicht dran vorbei, mich, sei es von Umweltgeräuschen, ja, irgendwo in der Großstadt, da hämmert's, da bohrt's, da rutscht einer einen Stuhl um mich rum, da hinten wispert einer, da spricht einer oder es sitzen zwei am Tisch und ich sitze weiter hinten. Da bin ich immer live dabei bei jedem Gespräch, was mich auch nervt. Ich will einfach gar nicht immer live dabei sein. Ich kann es einfach aber gar nicht ausblenden. Und man müsste eigentlich dann immer wirklich rausgehen, wenn einem das Gespräch nicht zusagt und wenn es einem zu viel wird. Und aber das ist dann auch schon so ein Zeichen, dass man halt, also ich habe zumindest gelernt, dass, ja, das ist einfach unhöflich, das machst du nicht, dich einfach auch wegzusetzen. Zum Beispiel in der S-Bahn, der U-Bahn fällt mir das häufig auf, wenn ich bei jemandem keinen guten Vibe habe, warum auch immer, stelle ich lieber meinen eigenen Vibe in Frage, als dass ich mich eben wegsetze oder wegbewege und habe dann irgendwie ein komisches Gefühl, das an mir kleben bleibt. Und irgendwie möchte ich das gar nicht mehr. Also da nehme ich mir immer öfter die Bedürfnis, Authentizität, das Bedürfnis raus und bin authentisch und gehe dann weg. Und was ich da für mich wichtig finde, ist einfach, sich selbst wieder mehr in den Vordergrund zu stellen und auch das in den Vordergrund gleichzeitig zu stellen, dass es eine schlechte Beziehung und eine schlechte Kommunikation mit jemandem, eine schlechte Kontaktaufnahme, Verbindung ist auch nicht mehr wert, ja, weder für den anderen noch für mich. Insofern bringt es dem anderen genauso wenig wie mir, wenn das so eine Lückenfüller-Kommunikation ist, so eine Überbrückung. Ja, wobei manchmal sage ich, wenn beide zum Beispiel, man sitzt im Arztzimmer, beide unsicher, beide ängstlich, jeder muss warten. Also muss ich sagen, da finde sogar ich manchmal in Smalltalk irgendwie Entspannung. Es ist einfach eine willkommene Ablenkung dann so von den allgemeinen Themen. Also es gibt eigentlich, wie man so schön sagt, keinen Fall, wo man sagen kann, ich müsste es jetzt generell ausschließen, dass ja Sprache auch mit Smalltalk zusammen genutzt nicht auch mal entspannend und angebracht sein könnte. Also es hat alles immer seinen Beweggrund, aber ich merke schon, dass es für mich weniger Kraft und Energie kostet, wenn ich das sehr viel genauer hinschaue und sehr tiefer gehe und meine Beweggründe für eine Kommunikation und für einen da sitzen bleiben und diese Reize über mich entgehen lassen, anstatt wegzugehen, für mich zu sorgen und mich auch mit Menschen lieber zu umgeben, wo der Vibe eben passt, weil ich eben mit dieser Empathie den Wahrnehmungen der anderen nicht entkommen kann, ja, und den Empfindungen der anderen. Und deswegen ist es umso wichtiger zu lernen, was braucht man, wann geht man, wie grenzt man sich ab, wenn man sich so mit einer Reizoffenheit eigentlich offensichtlich gar nicht abgrenzen kann, dann kann man eigentlich meist nur durch Gehen sich abgrenzen, ne? Oder was ins Ohr stecken, Musik hören, weil mit Konzentration im selben Raum, das ist für mich nicht möglich. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess, von dem ich gerade versuche, ja, mal zu schauen, auch wenn du mit Leuten in einem Raum bist, die mir eigentlich, mit denen es nicht vibe, mit denen ich dieses Sensing nicht habe, nicht auf einer Wellenlänge liege, tendiere ich dann schon eher dazu, Sprache zu nutzen, anstatt in Ruhe mit mir zu sein, ja, um diese Ängstlichkeit zu überbrücken. Und das finde ich echt, muss man mal gucken, mal einfach mal die Klappe hält auf gut Deutsch. Und schaut, wie man dann lieber bei sich ist, um seine Energie zu halten und sich die richtigen Leute aussucht, mit denen man sehr wohl auch schweigen kann und aber auch Sprache benutzen kann. Und Sprache ist es für mich so, ich glaube, da muss ich den Leuten schon vertrauen wirklich, um wirklich mit denen sprechen zu wollen, aber dennoch bin ich komplett außen das Gegenteil und stürze mich da oft rein in die Kommunikation, was zur Hälfte für mich auch ja okay ist, aber zur anderen Hälfte auch enorm Energieverbrauch hat, weil ich nicht so wirklich die Extrovertierte bin, die ich eigentlich nach außen vorgebe zu sein. Also wie gesagt, ich kann sprechen vor Menschen, das ist nicht mein Problem. Aber so richtig genießen oder beziehungsweise es ohne einen riesen Kraftaufwand zu tun, außer jetzt hier so für mich allein im Monolog, wo keiner da ist, ist es dann nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Das kostet mich sehr viel Kraft und wollte ich euch einfach mal mitgeben, wie das für euch mit der Kommunikation ist. Und dass man auf so verschiedene, unterschiedliche Arten kommunizieren kann und auch gerade im autistischen Spektrum ist so viel mehr eine Kommunikation, auch Stimming, das sagt ja schon aus, dass da irgendwie gerade Stress vorhanden ist. Und wo kommt der her? Also, dass man vielleicht nicht auf einer Wellenlänge liegt, dass einem gerade in der Kommunikation oder in der Verbindung was nicht passt, dass sich gerade jemand nicht wohlfühlt. Also so viel kann in der Kommunikation passieren, was gut ist oder was einem nicht so gut tut. Und dafür eben aufmerksam zu werden im Miteinander, das finde ich eine spannende Sache, eine heilende Sache und eine energiesparende Sache, ja, die ich jetzt für mich einfach mal erleben und erfahren will, gerade in der Reha, und mal gucken, wie ich das dann noch für mich ein bisschen energiesparender, authentischer hinkriege und aus diesen alten Konditionierungen so ein bisschen auszubrechen, was ich daheim eigentlich schon immer gut mache mit meinem Kind, weil der toleriert es nicht und da ist er auch ein großer Lehrmeister, wenn die Mama da versucht, den Kontakt durch Sprache herzustellen. Das ist meistens nicht so der Fall, weil Sprache ist bei uns hier oft zu laut und zu stressig und zu viel, was ich auch gut verstehen kann. Das ging mir genauso, aber bei mir hat damals niemand meinen Stopp akzeptiert und das ist, sehe ich auch so als wichtig, wichtig, wichtig an, bei Kindern eben auf einen Stopp zu hören und dann zu sagen, okay, gerade keine Zeit für Sprache, ist eine Zeit für ruhig miteinander sein. Oder was braucht das Kind gerade? Willst du, dass ich bei dir bin? Möchtest du lieber ganz allein sein? Also ich frage dann einfach, wenn ich mir unsicher bin. Und da habe ich gemerkt, im Fragen kommt man da sehr viel weiter und hat dann eine sehr viel bessere Verbindung. Also was dann auch wieder eine Form der Kommunikation ist. Also jede Form des sozialen Miteinanders ist ja schon eine Form der Kommunikation, weil man hat ja immer irgendwo miteinander zu tun. Ne? Es ist ja alles Kommunikation. Wer hat das gesagt? Paul Watzlawick. Glaube ich, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, durch alles, durch seine Energie, seine Schwingung, seinen Fokus, durch sein Ausdrücken von was oder auch durch das Unterlassen des Ausdrucks, also beziehungsweise das Nichtsagen. Also man sagt durch alles was aus, man kommuniziert durch alles Mögliche. Jede Bewegung, jede Nichtbewegung und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mitnehmen in die neurodivergente Welt der Kommunikation. Vielleicht hilft es euch auch, um euch ein bisschen zu ergründen, euch zu hinterfragen, euch weiterzuentwickeln, aber auch andere Neurodivergente besser zu verstehen. Denn das Wissen darüber in die Welt zu tragen, sehe ich auch so ein bisschen als wichtiges Ziel meiner Präsenz, meines Internetsauftritts, an meines Insta-Auftritts und hoffe, ich konnte euch da was mitgeben und für mich ist es auch so ein bisschen ein therapeutischer Teil, mal wieder zu reflektieren, wo ich da gerade stehe, wie ich eigentlich kommunizieren will, wo meine Bedürfnisse und Grenzen da liegen. Und daran zu wachsen, finde ich immer eine spannende Geschichte. Ich wünsche euch was. Macht's gut, ihr Lieben.